Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit folgenden Themen: Vatikan-Tribunal, Ex-Bankchefs zu Haft und Entschädigung verurteilt. Neues über Pius XII. Ein kalter Krieg zwischen Nazi-Deutschland und dem Heiligen Stuhl. Und Gewalt im Sudan, Gefahr eines Flächenbrands, ein Interview. Herzlich willkommen zum Nachrichtenjournal von Radio Vatikan. An diesem Freitag heißt sie Anne Preckel. Ein früherer Präsident des Vatikanischen Geldinstituts, Johr, und zwei seiner Helfer sind im Vatikan zu Haftstrafen und Entschädigungszahlungen verurteilt worden. Das Vatikantribunal kam zu dem Schluss, die Bankmanager hätten sich der Geldwäsche, der Unterschlagung und der schweren Veruntreuung schuldig gemacht. Die Urteile wurden am Donnerstag verkündet. Mehr von Gudrun Seiler.
Angelo Calogia wirkte 1989 bis 2009 als Präsident des Vatikanischen Geldinstitutes, das er einer Reform unterzog. Die den drei Angeklagten zur Last gelegten Vorgänge haben sich den Erkenntnissen des Vatikantribunals zufolge von 2002 bis 2007 zugetragen. Das Urteil für Calogia und den früheren IOR-Anwalt Gabriele Liuzzo lautet auf je 8 Jahre und 11 Monate Haft. Liuzzos Sohn Lamberto wurde zu 5 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Der Vorsitzende des Vatikantribunals Giuseppe Pignatone verlas die Sentenzen am Donnerstagnachmittag, wie der Vatikan bekannt gab. Calogias Verteidigung stellte inzwischen einen Antrag auf Berufung. Die drei Italiener wurden auf Lebenszeit von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Das Gericht ordnete die Einziehung der bereits beschlagnahmten Beträge von den Girokonten der Angeklagten an. Darüber hinaus müssen sie eine Entschädigung in Höhe von rund 23 Millionen Euro an das IOR und an eine Immobilientochtergesellschaft bezahlen, die beide zivilrechtliche Parteien des Prozesses waren. Das Verfahren war im März 2018 angelaufen, nachdem das Vatikanische Geldinstitut 2014 eine Klage auf Schadenersatz im Zusammenhang mit Immobilienverkäufen in Höhe von rund 59 Millionen Euro eingereicht hatte. Sie betrifft den Verkauf von 29 Immobilien des IOR zwischen 2002 und 2007, die sich hauptsächlich in Rom und Umgebung, aber auch in Mailand und Genua befinden. Die Anklageschrift stützt sich hauptsächlich auf Untersuchungen, die 2014 von der Promontory Group im Auftrag des IOR durchgeführt wurden. Den Erkenntnissen des Gerichts zufolge sollen Angelo Calogia und Gabriele Liuzzo in Absprache mit dem damaligen Generaldirektor Lelio Scaletti, der später verstarb, die Immobilien weit unter dem Marktwert verkauft haben. Die Differenz von geschätzten 59 Millionen Euro sollen die Angeklagten nach Operationen der Geldwäsche unter anderem in der Schweiz eingesteckt haben, wobei Liuzzos Sohn Lamberto der Sentenz zufolge half. Bei dem Prozess gegen die früheren Bankverantwortlichen fanden erstmals die 2018 eingeführten vatikanischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und anderen schweren Verbrechen Einsatz. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Neue Untersuchungen im Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats belegen es. Papst Pius XII. Hatte sich während seines Pontifikats ab 1939 und zuvor als Kurienmitarbeiter im Staatssekretariat für die Juden eingesetzt. Eugenio Pacelli, wie Pius XII. Mit bürgerlichem Namen hieß, wandte sich schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges gegen eine antisemitische Politik in der damaligen Welt. Das ist in einem neuen Buch nachzulesen, das der Archivar des Vatikanischen Staatssekretariats jetzt herausgegeben hat.
Seit 20 Jahren steht er im Dienst des Heiligen Stuhls als Archivar. Der flämische Historiker Johann X. hat sein neues Buch über Pius XII. Und den Juden jetzt auf Italienisch und Französisch herausgegeben. Demnächst kommt es auch auf Englisch heraus. In seinem nun auf Italienisch vorgelegten Buch Pius XII. Und die Juden belegt X. die Anstrengungen, die Eugenio Pacelli unternahm, der als Pius XII. Von 1939 bis 1958 auf dem Stuhl Petri war, um den verfolgten Juden zu helfen, wie er im Interview mit Radio Vatikan hervorhebt. Vor etwa genau einem Jahr wurde das Archiv des Pontifikats von Pius XII. Den Historikern zugänglich gemacht. Aus den besonderen und neuen Erkenntnissen, die man aus den neu zugänglichen Quellen zu diesem Pontifikat herauslesen könne, gehöre die historische Tatsache, dass im März 1943 der Kalte Krieg zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Dritten Reich begann. X spricht bewusst von einem Kalten Krieg, was bisher kein Historiker herausgefunden hat.
Das heißt, die diplomatischen Beziehungen werden verstört von den Nazis. Die Nazis wollen nicht mehr verhandeln mit dem Vatikan. Und das war nicht bekannt. Das hat dem Vatikan auch nie bekannt gegeben. Aber jetzt, wenn man weiß, dass man in einen Kalten Krieg kommt mit den Nazis, weil bisher dachte man nur, dass der Kalte Krieg bestand mit den Sowjetregimes nachher. Ja, dann bekommen auch die ganzen Informationen, die wir haben bisher, über die Besatzung Italiens und so, in ein anderes Licht zu stehen, nicht?
Ein weiteres wichtiges Element sei ein Dokument von 1916.
Man ist nie darauf gekommen, dass ein Dokument herausgegeben worden ist von dem Staatssekretär Gasparri während des Ersten Weltkriegs, geschrieben an die Juden in New York. Und in dieses Dokument hat den Heiligen Stuhl ganz klar erklärt, dass die Juden sind unsere Brüder. Und die Juden sollten wie alle anderen Völker behandelt werden, ja, in der Welt. Jetzt, dieses Dokument wird von den Juden in New York als eine Enzyklika des Papstes von der Zeit, Benedikt XV., erwähnt.
Papst Franziskus hatte entschieden, die Archive aus dem Pontifikat Pius XII. Für die Forschung am 2. März 2020 zu öffnen. Wegen Corona musste der Zugang für Historiker kurze Zeit darauf wieder geschlossen werden. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und wir schauen ins Konfliktland Sudan. Nach dem Gewaltausbruch bei El Geneina, Provinzhauptstadt von West-Darfur, der rund 200 Todesopfer forderte, scheint das Militär die Ruhe wiederhergestellt zu haben. Doch die Sorge vor einem erneuten Aufflammen der Gewalt bleibt bestehen. Der italienische Afrika-Experte Enrico Casale weist im Interview mit Radio Vatikan darauf hin, dass der Sudan derzeit eine delikate Phase der demokratischen Transition erlebt. Christine Seuss berichtet.
Wie es scheint, fing alles mit einem Streit zwischen Mitgliedern zweier verschiedener Stämme an, um schließlich am vergangenen Sonntag in einem Blutbad zu münden, dem in den folgenden Tagen im Sudan, genauer im dortigen Bundesstaat West-Darfur, etwa 200 Menschen zum Opfer gefallen sind. Unter ihnen sind auch Frauen und Kinder zu beklagen, während die Zahl der Verletzten noch höher liegt. Besonders Schwerverletzte wurden für die medizinische Behandlung in die Hauptstadt Khartoum überführt. Erst die Verhängung einer durchgehenden Ausgangssperre durch die Regierung und die Entsendung von Militär in die Region konnte den Ausschreitungen Einhalt gebieten. Die Zusammenstöße zwischen Mitgliedern des arabischen Stammes der Rizeigat und der nicht-arabischen Masalit haben Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge auch die Vertreibung von rund 50.000 Menschen verursacht. Seit dem 1. Januar 2021 ist nach 13 Jahren Einsatz die Friedensmission UN-AMID, in deren Rahmen Truppen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union für Sicherheit und Stabilität in Darfur sorgen sollten, beendet. Es war die sudanesische Übergangsregierung selbst, die eine entsprechende Anfrage gestellt hatte, um in Zukunft selbst für das Territorium verantwortlich zu sein. Doch die Aufgabe stellt sich als schwierig dar. Die Explosion neuer Spannungen lässt uns annehmen, dass die Probleme nicht gelöst wurden. Es reichte ein Unfall aus, um unerhörte Gewalt zwischen den Völkern arabischen und afrikanischen Ursprungs auszulösen, die vor allem an der Grenze zum Tschad leben. Das meint im Gespräch mit Radio Vatikan der Afrika-Experte Enrico Casale. Diese Spannungen zeigen auf, wie man in den vergangenen Jahren einen Deckel auf einen Topf gesetzt hat, der immer noch weiter kocht. Diese Spannungen entladen sich in einem sehr delikaten Moment politischer Transition. Mit dem Sturz des ehemaligen Präsidenten al-Bashir 2019 und der Einsetzung einer Übergangsregierung habe diese Phase der Transition begonnen, die das Land in die Demokratie führen soll, erläutert Casale. Aber es ist eine sehr delikate Phase, eine Phase des Übergangs. In dieser Übergangsphase haben sich verschiedene Krisen entwickelt, neben Darfur auch die Spannungen, die sich in den letzten Wochen, besonders in der letzten Woche, Versuche mit Äthiopien ergeben haben, sowohl was die Grenzen betrifft, als auch das Projekt des großen Staudammes, mit dem Äthiopien den Nil aufstaut. Alle umliegenden Länder seien daran interessiert, dass das Drama, das sich derzeit im Sudan abspiele, schnell gelöst werde. Denn die Instabilität habe schwerwiegende Folgen für die gesamte umliegende Region, betont Casale. Also Sudan, Südsudan, Tschad, aber auch die Stabilität der angrenzenden Zentralafrikanischen Republik, die ebenfalls eine Phase großer Instabilität lebt. Deshalb ist es klar, ein Wiederaufflammen der Spannungen könnte eine Phase der Instabilität für die gesamte Zone mit sich bringen, die schon jetzt eine sehr delikate Zone ist. Und deshalb hat die internationale Gemeinschaft ein Interesse daran, den Frieden wiederherzustellen. Für einen Friedensschluss sei die Hilfe der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union zwar unerlässlich. Aber gleichzeitig braucht es auch den Einsatz der Zentralregierung in Khartoum, damit es gelingt, gute Beziehungen zwischen den lokalen Gemeinschaften wiederherzustellen. Das betrifft vor allem die Verwaltung der Ressourcen von den Weideflächen hin zum Wasser. Das sind Ressourcen, die immer knapper und damit wertvoller werden und somit leider auch diese Spannungen auslösen können. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Zahlreiche Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz haben ihre Unterstützung für die Aktion Hashtag Lichtfenster erklärt. Im Rahmen der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufenen Aktion sind die Menschen eingeladen, ab diesem Freitagabend eine Kerze ins Fenster zu stellen, um der Verstorbenen der Corona-Pandemie und ihrer Angehörigen zu gedenken.
Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz würdigte in einer Aussendung das Anliegen des Bundespräsidenten. Er hoffe auf die aktive Beteiligung vieler Menschen in Deutschland, so Limburgs Bischof Georg Betzing. Für die Aktion hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz auch ein eigenes Gebet verfasst, das beim Entzünden der Kerze gesprochen werden kann. In Deutschland sind seit Beginn der Corona-Pandemie inzwischen mehr als 50.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Aktion Lichtfenster sei ein starkes Zeichen der Anteilnahme und des Mitgefühls, das zeige, dass die Angehörigen der Toten nicht alleine seien, so Bischof Betzing. Neben zahlreichen anderen Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz hatte auch Münsters Bischof Genn erklärt, dass er sich an der Aktion beteilige und bereits eine Kerze an seinem Fenster entzündet habe.
Gerne und aus voller Überzeugung beteilige ich mich an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestarteten Aktion, die ich jetzt mit dem Entzünden der Kerze auch unterstützt habe, mit dem Licht in meinem Fenster in Richtung Dom. Ich will damit ein Zeichen setzen für die Solidarität mit all den vielen Menschen, die an Covid-19 verstorben sind, aber auch mit denen, die noch daran leiden, aber vor allem auch mit denen, die um diese Verstorbenen trauern. Nicht zuletzt auch für die Pflegerinnen, Krankenschwestern und Ärztinnen und Ärzte, die sich um das Wohl dieser Kranken kümmern.
Die Aktion Lichtfenster wird auch in den sozialen Netzwerken geteilt. Der Hashtag ist Raute Lichtfenster. Der Münsteraner Bischof Genn sieht in der Aktion übrigens auch eine christliche Dimension.
Auch das Fenster kann ein Zeichen sein, erinnert uns doch daran an das Umfeld von vielen Menschen. Wir öffnen uns für die Weite und nehmen all die vielen Menschen auf, gerade auch deshalb, weil Christus sagt, er sei das Licht der Welt und damit die Hoffnung ausstrahlt, die uns durch ihn gegeben ist.
Sagt Münsters Bischof Felix Genn zur Aktion Lichtfenster, bei der an diesem Freitagabend alle eingeladen sind, eine Kerze ins Fenster zu stellen, um an die Corona-Toten und ihre Angehörigen zu erinnern.
Damit endet unser Nachrichtenjournal an diesem Freitag. Anne Preckel führte durch diese Sendung. Alle News und Berichte finden Sie auch auf unserer Homepage www.radiovatikan.de. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei waren. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.